Die wahre Krone ruht im Herzen, nicht auf dem Haupte. Sie heißt Gelassenheit, Glück, Seligkeit und kaum ein König freut sich solcher Krone. Das ist ein bisschen umgeschrieben, das ist nicht original Shakespeare unbedingt, die haben das modernisiert. Aber das sagt König Henry in diesem Stück Richard III. Und er versucht so seinem Sohn oder seinen Söhnen beizubringen, was es heißt, ein guter Herrscher zu sein. Das ist also Shakespeare, 17. Jahrhundert. Wir wissen ja, Shakespeare hat sehr viel von dieser antiken Welt übernommen, abgeschrieben oder auch eben weitergedacht. Und das ist natürlich etwas, was können wir anderes im Leben finden als Geld, Reichtum, Wohlstand, Status, Anerkennung, Macht.
Das ist alles im Außen.
Richtig, alles im Außen, alles extrinsische Motivation. Und da sind natürlich die Philosophen ganz stark, die haben gesagt, es gibt auch intrinsische Motivation. Es gibt Werte, die, wenn ich sie erfülle, sind die sinnstiftend. Gerechtigkeit. Wenn ich sehe, anderen geht's gut, geht's auch mir gut. Wenn ich andere unterstütze.
So, herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen
und Cesar Trautmann. Und wir haben heute wieder einen wundervollen Mann bei uns am Mikro. Sonst haben wir ja sehr viele Frauen und jetzt hatten wir schon Anfang der Woche einen wundervollen Mann. Jetzt den nächsten, also es geht alles bergauf.
Es ist super. Okay, Cesar, weiter.
Wir haben Dr. Jörg Bernardi bei uns. Und wir haben furchtbares Glück, weil du eben bei uns auch in der Stadt wohnst. Ich habe dich in einer Brigitte-Sommerausgabe gescoutet und habe einen Artikel gelesen und dachte sofort, boah, wie cool, der passt zu uns, den müssen wir einladen. Und dann ist ja immer der nächste Gedanke, okay, wo wohnt der? Weil wir natürlich ja so gerne zusammensitzen und das große Glück ist, du wohnst fast um die Ecke und eine sehr gute Freundin kennt dich auch total gut, sodass wir direkt per WhatsApp eingestiegen sind.
Hamburg ist eine kleine Welt und was für ein Entree. Vielen, vielen Dank. So viele Komplimente habe ich lange nicht mehr bekommen.
Oh, da kommen noch mehr. Pass auf. Sehr schön, weil ich war wirklich gehuckt, also oder hooked bei diesem Artikel. Die Überschrift heißt beim Zeus und du kennst dich in ziemlich vielen Sachen gut aus, denn du bist Philosoph unter anderem. Du hast das ein oder andere Buch geschrieben und du kennst dich sehr gut aus mit den Stoikern.
Jawohl.
Ich fand es gerade total spannend, dass du sagst, das war eine Sommerausgabe, weil gefühlt ist das Thema ja so ein, man sagt ja so, im Herbst geht es an die Ernte und nach innen und im Winter, von daher finde ich, passt es bei uns jetzt gerade viel besser rein.
Unbedingt. Manchmal gibt es ja Wege, die einfach so ihre Umwege gehen müssen und so zum Beispiel, wie wir uns jetzt hier über Ecken eigentlich schon kannten, also es war eigentlich, ich kenne ja auch euren Podcast und so weiter, es war ja überfällig, dass wir uns kennenlernen.
Ach so.
Und na klar. Und
jetzt kommt das mit den Komplimenten zurück.
Genau. Das wow. Und gleichzeitig stimmt es, auch das finde ich, spricht ja auch für das Magazin, dass es nachwirkt oder dass das auch sozusagen im Sommer erscheint und im Winter dann plötzlich präsent wird im Leben. Ich finde das eine tolle Sache. So geht es mir mit der stoischen Philosophie übrigens auch. Die habe ich mit 17 entdeckt.
Okay,
und
schön.
Die habe ich dann auch wieder
auch.
Vergessen.
Ich habe sie gehasst. Aber erzähl du erstmal, ich habe ja nicht gedacht, dass
aus Hass kann ja auch noch Liebe entstehen.
Das altsprachliche Gymnasium, ich habe es verflucht. Was habe ich mich gequält mit Marcus Aurelius und Seneca und Plutarch und wie sie alle hießen. Und heute finde ich es tatsächlich, denke mir so, ja, die hatten schon das Grundprinzip verstanden, die Jungs damals.
Das ist spannend, weil das finde ich jetzt total interessant, dass du mit 17 die schon, dass die dich schon erreicht haben, weil ich auf dem Weg hierher, du sagtest ja, nee, ich kenne das alles, Cesar, ich bin vorbereitet.
Ja, du so, Katinka, du musst dich einlesen. Ich so, ganz locker durch die Hüfte.
Ja, aber dann habe ich
schon. Klassiker durchwälzen.
Aber dann dachte ich, oh Gott, shame on me. Irgendwie das ein oder andere humanistische Gymnasium besucht und großes Latinum und so weiter. Aber wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sehr sicher habe ich mich mit 14 nur dafür interessiert, ob ich jetzt mir den nächsten Marco Polo Sweater finanzieren kann und wie ich das mache. Und da hatten die Stoiker nicht so viel Raum, umso schöner.
Von Marc Aurel zu Marco Polo.
Ja.
Ah. Auch eine Abbiegung, ja.
Danke. Okay, gut, aber jetzt bist du. Also die Stoiker haben dich schon mit 17 oder überhaupt das Thema.
Unbedingt, ich finde es spannend. Was ich mich gerade direkt gefragt habe, ist, ob du dich weniger gequält hättest oder ob es dich mehr angesprochen hätte, wenn man auch eine Frau zum Beispiel auf den Plan gesetzt hätte. Es gibt nämlich auch Stoikerinnen, das wissen die wenigsten, weil es von ihnen keine überlieferten Texte gibt. Aber zum Beispiel im alten Rom gab es Cato den Jüngeren, der ist bekannt, ist einer der letzten, der versucht hat, die Römische Republik zu retten. Also ein sehr ehrenwerter, auch ein bisschen verrückter Staatsmann gewesen, der auch manchmal nackt über die Straßen gelaufen ist, weil er sozusagen sich absichtlich dem Gespött der Bevölkerung aussetzen wollte, um sozusagen aus seinem Status rauszukommen, um die Komfortzone zu verlassen, weil er war ja sozusagen in der gebildeten Staatselite als Regierender, als freier Bürger, als jemand, der viel Macht hatte. Und er wollte sich immer wieder von diesem Status befreien und hat dadurch die verrücktesten Sachen gemacht. Barfuß rumgelaufen, sodass alle dachten, das ist ein armer Bettler und haben ihn ausgelacht. Und er wiederum hat eine Tochter, Porcia Cato. Und die ist eine sehr, sehr, sehr bekannte, war eine sehr starke, auch angesehene Stoikerin im alten Rom, die auch genau das Programm gemacht hat, was zu einem echten Stoiker dazugehört, zumindest am Ende des Lebens. Die hat sich selbst umgebracht auch und war eine sehr, sehr starke Persönlichkeit.
Der Tod ist ja immer ein Ausweg bei den Stoikern, wenn die sagen, wenn alles nicht mehr hilft und Durchatmen nicht mehr hilft, dann kannst du auch einfach, der Freitod ist dann auch eine Option.
Genau, also Selbstbestimmung im Leben, aber eben auch im Sterben. Da wären sie ganz von, würden sie auch heute noch vertreten, gleichzeitig aber auch. Damals war es ja so, dass die Machtbedingungen sich schlagartig ändern konnten. Plötzlich bist du aus der Gunst des Kaisers gefallen und dann bekamst du einen Haftbefehl, wurdest verbannt oder dir wurde gesagt, du wirst zum Tode verurteilt. Und das war natürlich Reaktion der Stoiker, weil du immer damit rechnen musstest, dass sich das Blatt wendet, dass sozusagen plötzlich der Kaiser gegen dich ist. Und eigentlich war die Verbannung eine viel größere Bestrafung für einen Stoiker, weil da wurdest du quasi in eine Situation gebracht, in der du ausgeliefert bist, in der du ja eigentlich gar keinen Einfluss mehr hast. Ohnmacht, genau. Das war viel schlimmer als sozusagen die Verurteilung zu Tode, weil da immerhin kannst du Selbstbestimmung zeigen, kannst sagen, okay, du bringst mich nicht um, das mache ich selber, aber ich folge deinem Befehl, aber in der Selbstbestimmung. Das ist ein hohes Ideal. Muss man nicht teilen, aber trotzdem faszinierend. Und das betrifft eben nicht nur Männer, sondern das haben auch Frauen umgesetzt. Also es gibt einige Frauen. Und das finde ich gerade einen wichtigen Punkt. Das müsste man eigentlich auch mit auf den Lehrplan setzen heute, dass es da nicht nur Männer gab. Weil wenn ich mit anderen Menschen spreche über die Stoiker, alle denken an den harten, weisen Mann. Ja? Niemand assoziiert damit eine Frau. Das finde ich schon mal sehr, sehr eine schöne Erfahrung, die ich seit meinem Buch mache zum Thema, dass alle das immer mit Männern verbinden.
Sehr toll. Sag nochmal, wie sie heißt, können wir uns merken.
Porcia Cato.
Porcia Cato.
Mit C.
Auch so ein schöner Name. Nee, habe ich tatsächlich, also wusste ich nicht, tatsächlich hätte ich
The
auch...
The Iron Woman heißt so, ja auch, Iron Woman, die Eisenfrau.
Oh. Ja. Tatsächlich hätte ich jetzt spontan, ich weiß gar nicht, wer sind so die klassischen Stoiker, sag ich mal. Marcus Aurelius ja auf jeden Fall.
Unbedingt. Römischer Kaiser, wirklich vom Sklaven bis zum Kaiser. Also Epiktet war ein ehemaliger Sklave, sehr bekannt. Dieses Handbüchlein der Moral, das kann man heute noch lesen. Da gibt es auch eine total spannende Geschichte zu. So, wir leben ja im christlichen Abendland, so nennen wir es ja. Und im Mittelalter hat ja das Christentum sozusagen die Oberhand übernommen in unserer Kultur und hat sich dann dieses tolle, wirklich kurze Büchlein, das man auch heute noch lesen kann, wie Epiktet genommen, hat einfach mal die Einleitung umgeschrieben, hat dem Ganzen einen neuen Titel verpasst, nämlich Einführung in die christliche Lebensführung, hat den Autornamen Epiktet rausgestrichen und überall, wo im Text irgendwie ein Stoiker zitiert wurde, zum Beispiel Seneca sagte schon, haben sie einfach Jesus reingeschrieben. Jesus
voll
sagte,
kopiert, ey.
Und das stand in jeder gut sortierten Klosterbibliothek, ein Exemplar von dieser Einführung in die christliche Lebensführung. Und die haben sozusagen einfach sich dieses Gedankengut der Stoiker geschnappt und das als ihres ausgegeben. Insofern spricht natürlich für die Qualität der stoischen Philosophie. Sie waren ja längst tot, deswegen konnte man da auch nichts mehr dran machen. Aber gleichzeitig, war das ein ehemaliger Sklave. Und dann gibt es natürlich den berühmten Schriftsteller auch, Seneca, der war Kaufmann und Schriftsteller. Klar. Also eigentlich aus allen Gesellschaftsschichten gab es Stoiker. Das macht die auch so spannend. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch über so viele Jahrhunderte aktiv eine Schule aufrechterhalten können. Über mehrere Reiche hinweg. Die haben ja in alten Athen angefangen, in der griechischen Demokratie, den Zerfall und Niedergang der griechischen Demokratie mitbekommen, überlebt und sind dann auch nochmal in der Römischen Republik zur Staatsphilosophie geworden und haben dann sogar diese Republik überlebt bis hin zu den Kaisern. Also das ist eine spannende Geschichte.
Du fragtest ja vorhin, ob mich das dann mehr gehuckt hätte, wenn ich von Frauen gewusst hätte, vielleicht. Ich muss gestehen, ich habe damals dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, über tatsächlich wahrscheinlich jetzt etwas klischeehaft Alain de Botton damals, School of Life. Er hat es einfach ich finde die Videos auf YouTube 5 Minuten kurz erklärt, humorvoll. Ja, das ist irgendwie, hat mich dann erreicht. Also gab es das zu meiner Schulzeit noch nicht. Ja. Aber ja. Das alte Wissen so ein bisschen neu weitererzählt. Jetzt komme ich zu meiner Frage nach 5 Minuten. Woran liegt das, dass das momentan so zum, also das Gefühl so ein bisschen trennt, ne? Wir haben so den Zen haben wir durch, Yoga haben wir durch, Meditation haben wir durch, jetzt kommen die Stoiker.
Ist auch noch
ja,
sehr da.
Ich sag's jetzt ein bisschen überschwitzt, so jetzt kommen die Stoiker. Mhm. Was ist das in uns oder in der Gesellschaft, also erstmal nimmst du das auch so wahr als Trendthema? Es gibt ja fast so eine Art spirituellen, geistigen Tourismus, also es wird durch alle Felder irgendwie durchgepilgert. Nimmst du das auch so wahr und warum ist das so?
Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, das Interesse an Orientierung und an Philosophie ist unglaublich gestiegen. Schon vor Corona, würde ich das ganz klar sagen. Also hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, glaubst du, Jörg, du wirst mal als freier Philosoph arbeiten, selbstständig?
Können.
Hätte ich dir können, ja? Genau, und davon
und damit
sogar
dein Geld
leben können, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Ja. Ja, wenn ich 1 Million gewinne, wenn ich 6 Mal im Lotto habe oder wenn ich so viel erbe oder wenn mir jemand so viel Geld schenkt, dass ich Privatier sein kann, klar, dann bin ich freier Philosoph, ne? So wie Seneca, so wie Schopenhauer, so wie all die alten Philosophen. Heute würde ich dir eine andere Antwort geben. Kann ich jetzt auch tun. Nämlich, es ist tatsächlich, das Interesse ist so groß geworden, auch seit Corona nochmal. Und gerade die stoische Philosophie ist eine bewährte Krisenphilosophie. Mhm. Es gab verschiedene Zeitpunkte in unserer Geschichte, so zum Beispiel auch im 16., 17. Jahrhundert, auch während des 30-jährigen Kriegs, also 30 Jahre ist eine lange Zeit, immer wenn sozusagen die politischen Umstände und die Gesellschaften so sehr in Bewegung waren, in Unruhe und instabil wurden, kann man sagen, da gab es oft eine Renaissance genau dieser stoischen Philosophie, dieser Ansätze. Und das gab es ein paar Mal im Laufe der letzten Jahrtausende. Übrigens auch, kann man fast sagen, im alten Griechenland war schon die Gründung der stoischen Philosophie eine Reaktion auf den Hellenismus. Sprich, wir haben da plötzlich, wir hatten eine sehr stabile attische Demokratie, da waren 50 Jahre, das nennt man auch das goldene Zeitalter der Demokratie damals, da waren 50 Jahre Frieden. Ja, das war einmalig. Übertreffen wir nur heute in der Geschichte. Wir haben jetzt über 70 Jahre Frieden hier in Europa, in Kerneuropa. Und dann kam sozusagen so eine Phase, ne, Alexander der Große, alles veränderte sich und neue Machtverschiebung. Und dann kam, als Antwort kamen diese Lebensschulen. Epikur gehört auch dazu. Habt ihr bestimmt schon gehört. Dieser Garten, den er eröffnet hat, das war eher so ein bisschen Rückzug ins Emotionale, in die Lust, in das Leben zu genießen, aber ohne jetzt politisch sich aufzuregen oder sich zu engagieren. Und die Stoiker haben eben etwas anders geantwortet, haben gesagt, wir müssen auch Verantwortung übernehmen. Und wir müssen sozusagen im Sinne auch von Achtsamkeit in unser Handeln bringen, aber
ist ja auch ein so ein Modebegriff gerade, ne?
Absolut. Und so ein paar Aspekte der stoischen Philosophie erinnern total an den Buddhismus. Da könntest du gar nicht mehr sagen, ist das jetzt eigentlich von Buddha ein Zitat oder ist es von einem Stoiker?
Gib mal ein paar Beispiele.
Zum Beispiel, wünsche dir den aktuellen Moment nicht anders, als er ist, sondern wünsche dir den Moment genau so, wie er gerade ist. Ja? Mhm. Also passe deine Erwartungen so ein bisschen an das, was du gerade erlebst, statt es dir anders zu wünschen. Mhm. Das Zitat müsste ich jetzt im Original nachschauen. Es ist nur ungefähr jetzt. Ne? So. Aber das ist sozusagen eine sehr, sehr buddhistische Haltung, dass man sozusagen erstmal das annimmt, was gerade passiert und es nicht anders wünscht, sondern ich wünsche mir es genau so, wie es gerade ist. Und auf der Basis kann ich dann sozusagen neu denken, neu fühlen, neu handeln und vielleicht auch die Situation verändern. Mhm. Und da berühren sich die beiden Philosophien sehr stark.
Hat ja auch sehr viel mit der, ich sag mal, Meditation, wo du einfach den Raum und den Moment oder irgendwas einfach wahrnimmst und versuchst, ich sag versuchen, ja, mit 2 Kindern im Alltag und so weiter, das ist manchmal schwierig, bei jedem anderen wahrscheinlich auch, den Raum einfach so zu akzeptieren, wie er ist.
Ja, ja. Unbedingt. Und dann dieser ganz klare praktische Lebensbezug, also dass es so Grundwerte gibt, Grundtugenden, sowas wie die edlen Pfade, kann man auch Parallelen herstellen.
Mhm. Was sind die edlen Pfade?
Das ist aus dem Buddhismus. Mhm. Genau. Und in der stoischen Philosophie kannst du eben auch sagen, Gelassenheit ist einer der wichtigsten Pfeiler, ein edler Pfad sozusagen. Also da gibt es sehr viele Parallelen. Das macht auch Spaß in diesen Workshops, die ich gebe. Fällt das auch, gibt es immer wieder Teilnehmer, die dann genau damit kommen, wow, stellen dann Parallelen her und Bezüge her und dann entdecken wir sozusagen das hat was mit unserer Achtsamkeitskultur heute zu tun und das hat was mit der kognitiven Verhaltenstherapie zu tun. In der stoischen Philosophie steckt ganz viel von dem, was in den 60er Jahren die kognitiven Verhaltenstherapeutinnen aufgebaut haben. Mhm. Die haben sich aktiv oder explizit auf die Stoiker bezogen. Sowas wie zum Beispiel ein Grundsatz der Stoiker ist, der Mensch ist im Grunde gut. Das ist positive Psychologie. Wir gehen erstmal von dem Guten aus und es ist auch immer das Ziel, das Gute in mir nicht nur zu erkennen, sondern das zu erfahren, das ganz konkret zu erfahren und das Gute auch im anderen zu sehen. Und wenn gerade Konflikt ist oder wenn man selbst gestresst ist, dann geht das manchmal verloren. Immer wieder zurückkehren. Oder es geht gar nicht so sehr darum, was passiert, sondern entscheidend ist, wie ich damit umgehe. Ist letztlich ein Axiom von allen Life-Coaching-Ansätzen. Also es gibt kaum jemanden heute, der das nicht kennt. Wo kommt's her? Von den Stoikern. Und das ist spannend. Ja? Und das sind alles Gründe, warum die stoische Philosophie auch gerade heute wieder so populär ist. Also noch mal ein Beispiel. Entschuldigung,
ja,
das
immer.
Ist so
unbedingt.
Ein Riesenthema und so spannend. Wir alle kennen noch den Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja, kennen wir alle, ist noch heute in unserem Sprachgebrauch, steht wortwörtlich bei Marc Aurel in den Selbstbetrachtungen. Also es ist über 2000 Jahre alt fast und wortwörtlich benutzen wir das heute noch und es sagt uns etwas. Und die tiefere Weisheit ist halt da zu finden und das finde ich so unglaublich spannend.
Tatsächlich muss ich gestehen, habe ich damals es gibt diese kleinen Reklamheftchen von den, diese gelben,
ja.
Von Seneca und wie sie
alle
heißen.
Vita Beata, ja. Vom glücklichen Leben
und so dann, weiter. Ja, so wunderbar. Und dann schlage ich das auf und auf jeder zweiten Seite kann man eigentlich, ja, das so eins zu eins zu heute kopieren.
Ja.
Cisa hatte vorhin gefragt, dass du erzählt, du bist mit 17 darüber gestolpert und seitdem beschäftigt dich
Ja, ich musste damals, ich bin quasi auch über Umwege zur stoischen Philosophie gekommen. Nämlich,
also du musstest dich nicht durchs Latinum prügeln wie Cäsar und ich?
Doch, aber erst nach dem Abi. Ich musste es nachholen an der Uni, das große Latinum.
Das aber ich fand Latein gar nicht scheiße, ehrlich gesagt.
Das habe ich aber dann.
Du bist so ein Streberkind bestimmt gewesen.
Aber Latein mochte ich. Muss ich jetzt einfach mal so stehen
lassen. Wir sind hier sehr tolerant. Man darf es auch gemacht haben.
Okay, also du nochmal, du hast nachgeholt?
Ich habe es nachgeholt. Ich habe es dann auf sozusagen 6 Monate verteilt. Da war die Qual dann sozusagen kurz, aber schmerzvoll. dafür habe ich andere Sprachen gehabt. Nee, ich habe Theater gespielt. Mhm. Und über das Theater bin ich an Historiker gekommen. Ich hatte eine sehr strenge und sehr kosmopolitische Schauspiellehrerin, die aus Sarajevo kam, also sozusagen eine Migrantin, eine Flüchtlingsschriftstellerin, die hat damals auch im Heinrich-Böll-Haus sozusagen gelebt und gearbeitet, hat dort ein Stipendium bekommen und hat diese Theaterschule nebenher aufgebaut und mit ihr habe ich wirklich ein paar Stücke gemacht und unter anderem ein Stück von Jasmina Reza, Kunst heißt das. Ist eigentlich sehr populär, ist das meistgespielte Stück in den letzten 25 Jahren in Europa. Und das ist so eine Drei-Mann-Komödie, das ist unglaublich witzig, 3 Männer in ihrer Midlife-Crisis und die gehen sich auf den Sack, die nerven sich. Unbedingt. Es ist witzig, ich habe den Dermatologen gespielt, der sich ein weißes Bild kauft, ja, also der ist gerade geschieden. Dermatologe, etwas arrogant, ja, trägt so seine Nickelbrille und hat die Kunstszene für sich entdeckt, ne, im Pariser so besseren Viertel und hat ein weißes Bild mit weißen Streifen, aber Querstreifen gekauft und das hat über 200.000 Francs gekostet und seine Freunde Marc und Yvonne, nicht ganz so intellektuell versiert wie er eben. Und die schütteln nur den Kopf und denken, was ist mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Was macht denn der los? Was macht denn der? Und Marc, das ist der beste Freund eben von diesem Dermatologen, schluckt so Pillen. Weil auch er ist ein bisschen neurotisch und hat innere Unruhe. Und Serge, sozusagen der Dermatologe, lehnt sich dann zurück an den Moment und sagt, ja, also du musst nicht diese Pillen schlucken. Also ich empfehle dir Seneca. Vom glücklichen Leben. Ja, lies das. Du musst sonst nichts mehr
lesen. Stimmt, vom glücklichen
lesen.
Leben.
Du musst auch keine Pillen mehr schlucken. Und? Nach dem Motto, lies dieses Buch und du brauchst
steht
diese
schon
scheiß
alles
Pillen
drin.
Nicht mehr. Genau, steht schon alles drin. Und da hast du innere Ruhe. Und ich musste dann dieses Buch lesen.
Ja.
Das war dann, darauf will ich hinaus. Meine Schauspielerin meinte dann, ist schön, wenn du diese Rolle spielst, aber du musst dieses Buch lesen.
Ja.
Zum Glück gab es diese Reklamausgabe, es war günstig und kurz. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Ich habe nicht viel verstanden, damals mit 17. Aber ein Gedanke ist bei mir hängen geblieben, den fand ich faszinierend, nämlich dieser Gedanke, dass glücklich sein oder glücklich leben heißt, gemäß der eigenen Natur zu leben. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was ist denn jetzt die Natur, meine innere, meine äußere, die große, die kleine, deine, meine, was ist denn jetzt gemäß meiner Natur zu leben?
Ich glaube, die wenigsten mit 17 wissen das.
Also, danke. Ja.
It takes sometimes a whole
also
life.
Ich wäre nicht mal über das Wort gestolpert, weil ich hätte das nicht mal so wahrgenommen. Ja, ich
okay, aber cool, ja, das ist echt toll. Mhm.
Und so bin ich auf Seneca gestoßen und dann musste ich ihn fürs Latinum, fürs Große nochmal lesen und da war ich dann 23.
Du warst ja schon ganz alt dann.
Da habe ich das schon verbunden mit, ich bin durch den Kölner Stadtwald wirklich über Stunden spazieren gegangen. Ich habe das so Art als Meditation gemacht, habe diese Texte gelesen, habe dabei die Natur beobachtet und bin durch, und es ist wunderschön da in Köln, dieser Stadtwald, und bin da, habe mir die Wiesen angeschaut, die Wälder, habe mir mit den Bäumen sozusagen eine Verbindung hergestellt, ohne sie jetzt zu umarmen, das geht auch so. Mhm. Man muss sie nicht berühren, aber ich habe diese Natur so genossen und da haben mir diese Texte von Seneca und Marc Aurel wirklich geholfen. Und da bin ich zum ersten Mal, glaube ich, für mich persönlich auch an einen viel, viel tieferen Punkt gekommen. Da habe ich gemerkt, wow, da ist auch eine Erfahrung, die nicht nur sozusagen intellektuell ist, sondern die sehr emotional ist und noch darüber hinaus geht. Das ist so ein schon fast mystischer Kern, der da versteckt ist und der öffnet neue Zugänge zur Welt und ganz konkret auch zu der Materie, die uns umgibt. Und
ja, das ist total schön.
Das war für mich eine spirituelle Reise und das aus einer Philosophie heraus. Wir reden ja hier von einer akademischen Philosophie auch, die zwar sehr praktisch ist, aber das, ich habe ja akademisch Philosophie studiert an der Uni, das war natürlich so auch nicht auf dem Lehrplan. Insofern war das für mich ein Zugang zur Philosophie, der auch an der Uni nie unterrichtet wurde.
Warst du damit eher warst du damit eher so, also das ist ein bisschen absurd, was du da machst? Oder also damit warst du
Außenseiter? Also oder individuell oder?
Sag mal so, ich hab das jetzt nicht allen erzählt, dass ich das mache. Ich hab, also ne, man erzählt ja auch nicht so, ich habe heute ganz viel meditiert, das macht man ja. Und die einzelnen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, damit redest du nur mit ganz wenigen Menschen, weil das ist ja auch sozusagen, das ist ja deine Erfahrung. Und der Sinn davon ist ja auch nicht, dass du darüber unbedingt das im Detail erzählst, sondern der Sinn des Ganzen, und das macht diese stoische Philosophie ja auch so erfolgreich und so wichtig in unserer Zeit, ist, dass es dein Leben verbessert, dass du anders Verbindung aufnimmst zu Menschen, dass du auf eine andere gesprächstiefe Ebene kommst, dass du mehr Verständnis, mehr Geduld, gelassener mit anderen Menschen, mit dir selbst umgehen kannst und auch einen Raum von Großzügigkeit und von Entfaltung einfach in dein Leben bringst. Und das ist ja etwas, was andere Menschen spüren und was du ja selbst auch nutzen kannst, um sozusagen erfüllter zu leben. Und das ist eigentlich ja das Entscheidende. Mhm. Wer dann interessiert ist, mit dem kann man auch dann drüber reden. Ne? Aber ich würde das immer, also da bin ich eher so, ich will nie missionieren. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt ja viele Wege zum Glück. Und wenn das jemand ohne die stoische Philosophie macht, finde ich das wunderbar.
Aber es wäre eine Bereicherung gewesen, wenn du es schon früher, wenn du dich getraut hättest, zu sagen, wisst ihr was, ich bin hier gerade abgebogen.
Ja.
Und wer geht mit? Oder wer empfindet es auch so, weil das ist ja doch sehr kopfig.
Da hätte mir damals das Selbstvertrauen gefehlt, glaube ich. Das erfordert auch Mut.
Mhm. Oh ja.
Also ich meine, ja, also tatsächlich, ich habe ja beim letzten Podcast schon von dem Spaziergang erzählt, wenn du mit den verschiedenen Bewusstseinsebenen, den Chakren, durch einen Waldspaziergang gehst, es ist faszinierend, finde ich, das, was da so alles auftaucht. Gut, jetzt erzähle ich das hier im Podcast und hört die ganze Welt so ungefähr. aber ja, klar, da kann sich ja jeder das rauspicken, was er eben hören will.
Genau, also Fragen zum Thema Chakra bitte an Katinka.
Nee, bitte direkt, reich direkt an Caesar weiter.
Okay, an uns alle bitte. Aber,
also Frage, gab es für dich mal einen Punkt, wo du das Ganze, wo du gesagt hast, nee, also wisst ihr was, das ist jetzt doch irgendwie alles nichts gewesen, also wo du das an Haken gehängt hättest am liebsten und die Elbe runtergespült hättest?
Ja, das hätte ich dann damals den Rhein runtergespielt. Oder auch die Seine in Paris. Ich hatte ein paar sozusagen Wendepunkte und ich habe ja, das ist ein kleiner Trick von mir gewesen, ich habe als Lehramtskandidat mit einem Lehramtsstudium angefangen. Das war aber mehr oder weniger, um meine Eltern sozusagen in Sicherheit zu wiegen und um ihnen das Gefühl zu geben.
Der Junge macht was Ordentliches.
Der ist abgesichert, Beamter. Der wird Beamter. So. geht in die Schule.
Hätte ich mal auch machen sollen.
Da kann man auch so brotlose Kunst wie Philosophie machen. Ja? Oder, und Literaturwissenschaften und drum und dann waren die happy. Ich auch. Ich hatte nämlich meine Ruhe, die haben mich unterstützt. Hätten sie auch so. Ne? Und ich wusste aber eigentlich die ganze Zeit, ich mache hier meine Erfahrungen und mache interkulturelle Philosophie und drum und dran. Ich werde niemals in die Schule gehen. Das war mir immer klar. Und dann habe ich tatsächlich, bin ich irgendwann, bevor ich eigentlich hätte fertig werden müssen, eine tiefe Krise gefallen, weil ich ja jetzt wusste, du kannst jetzt nicht dieses Lehramtsstudium abschließen. Und dann kam ich plötzlich auf die Idee, ich muss jetzt was anderes machen. Das war alles verkehrt, alles falsch. Ich möchte das jetzt alles, die Elbe, den Rhein, die Seine runter spülen. Und ich wollte ein Designstudium anfangen.
Ich wollte gerade sagen, mir lag Modedesign auf der Zunge. Aber
ja, in diesem Fall Grafikdesign, ja. Ich wollte Kommunikationsgrafikdesign. Also was ganz anderes, mit Bildern arbeiten. Ich dachte, also so eine richtige Anti-Bewegung. Ne?
Okay.
So, Hauptsache das Gegenteil von dem, was ich bisher gemacht habe. Keine Buchstaben mehr, kein Wissen mehr und so weiter. Keine Bücher mehr.
Flucht.
Flucht, total. Mhm. Also eine Bindungstheorie in der Psychologie würde man von einer Rückzugsdynamik sprechen. Okay. Ja? Das ja. Gegenteil. Unbedingt, jetzt. Mit aller Kraft voraus. So, aber die Krise ging weiter und dann bekam ich plötzlich die Möglichkeit, ein Auslandssemester, beziehungsweise ein Auslandsjahr in Paris zu machen. Und das ist natürlich, ne, da war ich 26.
Aber in dem gleichen Fach, in dem du warst.
In Philosophie
ja.
Und Romanistik.
Also
genau.
Nichts mit Grafikdesign.
Nichts mit Grafikdesign. Natürlich haben, also ich habe, als ich das meinem Umfeld erzählt habe, haben mich auch alle angeguckt, was ist denn jetzt los? Mhm. Du bist doch fast doch voll motiviert und ja, du bist doch fast fertig mit dem Studium. Klar, mhm. Natürlich habe ich auch merkwürdige Rückmeldungen bekommen, zu Recht wahrscheinlich. Und dann gab es die Möglichkeit, nach Paris zu gehen mit Philosophie. Und da sind ja so große Geschichten und Namen wie Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Existenzialismus, hat ja nun auch das 20. Jahrhundert sehr geprägt, Paris als Stadt. Und da hatte ich natürlich große Lust, okay, ich mache das jetzt ein Jahr Paris, ich will diese Stadt entdecken, neue Welt, große Welt oder Tor zur großen Welt. Und das habe ich gemacht und da habe ich wieder Feuer gefangen. Und da war ich plötzlich wieder begeistert und habe neue Philosophen entdeckt. Wittgenstein, ne, witzigerweise, den habe ich nicht in Deutschland entdeckt oder in Österreich, sondern in Frankreich, in Paris.
Okay.
Und Foucault und also viele Namen und tolle Philosophen. Und da habe ich einen ganz neuen Zugang gefunden für mich wieder. Habe dann noch ein Jahr extra drangehängt, weil ich so, also nicht in Paris, sondern in Deutschland. Und habe dann nicht auf Lehramt mein Examen gemacht, sondern
ein
Magister.
Ging.
Ich habe dann gewechselt,
zack.
Und habe dann Magisterabschluss gemacht und danach habe ich ja gleich das Angebot bekommen, an die Uni zu gehen und da war plötzlich klar, irgendwie ich promoviere auch noch und
okay.
Also das lief dann alles.
Und da waren deine Eltern auch cremig?
Als sie dann gemerkt haben, ach, der kriegt sogar eine Stelle, wird zwar jetzt nicht, ich habe dann immer noch weiter wie ein Student gelebt, ne? Ist ja immer nur eine halbe Stelle, an der Uni ist eine ganze Vollzeit und so weiter, ist immer schwierig, aber dann konnte ich auch besser promovieren. Also nein, die haben lange misstrauisch mir zugeschaut, aber ich glaube, das war jetzt vor Corona, kurz vor Corona, haben sie mir irgendwann doch mal gesagt, jetzt, ach, ich glaube, Jörg.
Könnte nicht ganz falsch gewesen sein.
Ich glaube, das ist schon ganz richtig, was du da machst, die Richtung.
Wow, wie alt bist du darüber geworden?
38.
Ja. Okay, könnten wir eine eigene Folge nochmal aus dem Elternthema
unbedingt
machen?
Unbedingt.
Wahnsinn. Ja, abgefahren.
Habe ich deine Frage jetzt eigentlich beantwortet?
Ja, bestimmt. Welche Frage?
Also Identitätskrisen hatte ich auch schon mit 19, bevor ich Philosophie studiert habe. Also da hatte ich sehr stark mit Ängsten und Panikattacken zu tun. Also das hat mich aber, glaube ich, auch sehr stark in die Richtung gebracht, dass ich mehr erfahren möchte darüber, wie wir eigentlich denken, fühlen. Also so ein paar sozusagen auch extremere Erfahrungen, dass es mit unserer Persönlichkeit und Psyche nicht immer ganz geradlinig geht, hatte ich, würde ich sagen, ein paar in meinem Leben. Erlebe ich aber tatsächlich auch nicht nur rückblickend, als sehr, sehr produktiv.
Mhm. Aber weil du offensichtlich da auch gut, wie auch immer gut ist, durchgekommen bist oder daran gewachsen bist.
Ja, das war natürlich also Angst ist nie schön, ne? Oder eine Panikattacke ist nie schön.
Will keiner haben.
Genau, und in dem Moment denkt man auch, oder habe ich auch mal gedacht, boah, da kommst du nie wieder raus, ja. Das ist so ein schwarzes Loch.
Aber das
Loch.
Denkt jeder.
Ja, genau.
Ich kenne den Laden.
Ja, und klar, aber gerade das Schöne ist ja, man kann ja auch rückblickend noch daran arbeiten, selbst wenn es eine sehr schwierige Phase war, rückblickend hat man immer noch die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen und da sind wir auch wieder bei der stoischen Philosophie. Mhm. Du hattest ja eben Alain de Botton genannt. Ich arbeite ja mit ihm zusammen. Ich arbeite für die School of Life in Berlin.
Hast du erzählt, ja.
In London.
Ich glaube, es gibt kein Kartenset, was ich nicht habe.
Sehr gut.
Eins steht sogar, was ist es? Das sind so schöne große Karten mit irgendwie in einem Wort und dann eine Kurzbeschreibung dazu.
Ja.
wechsle ich immer, das ist ganz toll. Wahrscheinlich steht da gerade Gelassenheit durch Zufall.
Gut. Zufall. Regel Nummer 1, Gelassenheit. Aber da kommen wir jetzt gleich hin.
Mhm. Ja. Und ich glaube, Richard David Precht kennt ihr ja auch, der Philosoph, der sagt in seinen Vorträgen, behauptet er immer wieder so, Philosophen hätten ja eigentlich gar keine Kompetenzen. Ja. Mhm. Da stimme ich grundsätzlich erstmal zu.
Ja, weil also mit Kompetenz, du Stoiker bist, nimmst du einfach alles hin.
Was heißt das überhaupt genau? Nehme ich erstmal hin. Und ich denke mir auch, also wenn man diese Kompetenz hat, wie Richard David Precht, so viele Bestseller zu schreiben, kann man sich diese Aussage auch leisten. Eigentlich haben wir Philosophen keine, oder eigentlich habe ich gar keine Kompetenzen. Ja? Mhm. Weil ich bin von ihnen nicht abhängig. Das ist auch wichtig. Ist die Frage, wie definiere ich jetzt, was ist eine Kompetenz?
Ich finde das auch schwierig. Also,
ich würde vielleicht eher von Fähigkeiten sprechen.
Ja, Fromm hat ja auch schon gesagt, du, um etwas zu beherrschen, musst du Meisterschaft in etwas zu erlangen. Und ich finde das so schwierig, das klingt so nach einem, würde ich das über mich sagen, dass ich Meisterin in etwas bin? Das ist so, da ist vorprogrammiert, dass gleich die Klippe kommt und finde ich. Aber gut, jetzt gehen wir mal davon aus.
Ich bin ein Meister, der übt. Das hilft mir schon.
Also das ist aber ein bisschen netter.
Das hilft mir manchmal.
Liebevoller,
Dieser Satz hilft mir manchmal. Also,
aber immerhin bist du ein Meister.
Ja, aber ein Übender. Ich bin ein Meister, der übt. Mhm. Also ich weiß, wo ich irgendwie hin will. Ich weiß, dass da ist ganz viel Entfaltungspotenzial, aber ich übe. Das nimmt dann diesen Druck raus, dass ich da irgendwie etwas
leisten
konstant
muss.
Zur Meisterschaft bringen müsste. Also da bin ich überhaupt kein Fan von. Nein, ich bin ein Meister, der übt.
Mhm. Aber das ist schon mal eine ganz andere Abteilung, als ich habe keine Kompetenzen.
Total, total, total. Ich glaube, am Ende hat er auch nicht recht. Ich glaube, es ist manchmal wichtig, auch für sich Kompetenzen zu definieren. Mhm. Und zum Beispiel Alain de Botton hat ja die unglaubliche ästhetische und kreative Kompetenz, diese Videos zu erstellen. Also was er da geschafft hat aufgebaut hat mit der School of Life, das ist schon, also für einen Philosophen auch, ja, unglaublich.
Und eigentlich für ein sehr trockenes Thema, in Anführungszeichen.
Richtig. Und da diese ästhetische Brillanz reinzubringen, diese Perfektion auch, da Videos zu animieren und einen sehr trockenen Stoff für viele mit Musik, mit Bildern zugänglich zu machen auf YouTube. Mhm. Ja, das war schon, also das ist ja schon auch 2008 hat das begonnen. Ja. Das war sehr, sehr visionär zu seiner Zeit. Und er hat damit also sozusagen mehr oder weniger angefangen und dann gab es zur ähnlichen Zeit, so 2005, 2006 ging das sehr stark los im Silicon Valley, gab es auch eine Renaissance der stoischen Philosophie. Mhm. Unter anderem Ryan Holiday und andere Berater, die unter anderem bei großen Firmen arbeiten, Modefirmen, aber auch Google und so weiter. Die lesen ganz viel stoische Philosophie. Insofern ist das, was wir ja heute erleben, schwappt auch ein bisschen aus Großbritannien und aus USA zu uns rüber. Also sowohl School of Life ist etwas, was jetzt so langsam im deutschen Mainstream auch ankommt, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Und gleichzeitig diese starke Rezeption, diese Neuentdeckung der stoischen Weisheiten. Ich habe manchmal den Eindruck, oder das kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen, dass es hier und da als Selbstoptimierung praktiziert wird. Ja, man kann ja sozusagen solche mentalen Suggestionen, man kann die Stoiker eigentlich auch als Lehrmeister lesen und dann gibt es da Sätze, die muss man befolgen und es ist wieder so eine Suggestion und dann lebe ich danach und sage mir jetzt einfach so, ich bin innerlich unabhängig, ich bin autark.
Aber das wissen wir ja.
Niemand kann mich verletzen. Ah. Ja? Wenn ich das so lese, dann ist das sehr schnell eine Selbstoptimierung, die aber auch schnell wieder verpufft. Da ist
das ist vor allen Dingen nur Kopf.
Richtig, und das ist kein Fundament.
Das hat Ziese auf unseren Spickzettel geschrieben. 4 Kardinaltugenden, Mut, Fairness, Gelassenheit, Klugheit. Mit der Anschlussfrage, wo bleibt das Gefühl?
Ja, ja.
Das ist jetzt viel auf einmal.
Genau, die 4 Kardinaltugenden, die kommen schon von Platon und Sokrates. Das ist tatsächlich, es fängt mit Mut an, ist ganz wichtig. Und bei Platon, ich beantworte deine Frage, gibt es dieses Bild des Seelenwagens. Da sitzt der Wagenführer und hat die Zügel in der Hand. Und diese Pferde vorne dran, das ist einmal der Mut und einmal die Leidenschaften. Da kommen die Emotionen ins Spiel. Und der Wagenlenker vereint Vernunft in sich und auch das Irrationale. Und dadurch, dass er die Pferde sozusagen mit den Zügeln lenken kann, lenkt er seine Emotionen und den Mut, die beiden.
Mit der Vernunft.
Mit der Vernunft.
Die R ist, also dieses Dreieck.
Richtig. Und da kommen wir schon eigentlich in so ein, das ist bei ihm in der Seelenwagen, ein Modell, das die Seele damals beschrieben hat. Aber da sind die Emotionen immer schon mit drin. Und es geht natürlich darum, Vernunft und Emotionen in Einklang zu bringen, miteinander zu verbinden. Das ist bei Platon so, das ist bei den Stoikern so. Also die haben hier und da den Ruf oder das Image, dass sie so leidenschaftslos sind, kalt, kaltblütig oder dass das so eine Kälte aus denen spricht, dass sie alle so emotionslos sehen und machen. Das ist auch ein kleiner Aspekt. Es ist manchmal auch total wichtig, sich von allem mal zu distanzieren, sich rauszuziehen und einen ganz nüchternen Blick auf dieses Universum zu werfen. Mhm. Ja, wenn ich das komplett immer nur mit Emotionen fülle, dann vernebele ich auch komplett meinen Blick auf die Dinge, die passieren.
Ich als Fische tue das den ganzen Tag.
Du bist die Vernebelungskünstlerin, ja, Meisterin. Auch eine Stärke, ne? Auch eine Stärke. Aber ich glaube, beides ist wichtig.
Ich glaube auch. Also ich glaube, es geht um diese Ergänzung. Ja. Und es ist schön, dass du das jetzt auch nochmal so benennst, weil das, was ich jetzt so gelesen habe, war auch dieses Hauptsache Kompetenz und Wissen und ich habe mich da so durchgeschraubt und immer so dieses innere Fragezeichen, wann kommt es jetzt nochmal? Also, oder ich will einfach nicht nur im Kopf sein, weil ich dann eben diesen anderen Teil vollständig auslasse und irgendwie will ich es miteinander verbinden und das ist wahrscheinlich auch das, was du auch willst oder was die Stoiker auch gar nicht ausgeschlossen haben. Und trotzdem fand ich aber total toll, dieses, dass wenn wir nur im Gefühl sind und so, wie du es eben auch beschrieben hast, dass eben, ob es dann das Hirn ist oder was auch immer, erzählt uns eben manchmal ja auch einen riesen Bullshit. Ja. Und das irgendwann zu unterscheiden oder da so einen eigenen roten Faden reinzukriegen, wo folge ich meinem Gefühl, weil es da lang gerade richtig ist und wo, so wie du jetzt eben gesagt hast, muss ich auch mal von außen schauen und mich da rausnehmen aus dieser Abwärtsspirale.
Ja, ja, spannend. Also gerade, weil du jetzt den Kopf nennst, das ist ja sozusagen unsere Schallzentrale, kann man sehr nüchtern auch betrachten, kann man ja auch
mit der Hirnforschung. Kann man so sehen, man kann das auch so sehen, dass es im Bauch ist.
Unbedingt. Und Hirn und Bauch sollten sind ja eins miteinander kommunizieren, tun sie auch ständig.
Tun sie ja dauernd, ja.
Eben, tun sie auch, sollten wir, genau. Gleichzeitig sitzen aber die Gefühle ja auch im Kopf. Also zumindest im Kopf passiert ganz viel, das Gefühle auslöst. Und ich finde, das ist wichtig. Ich finde, da fängt schon an, dass wir Kopf und Bauch zusammendenken und dass wir auch verstehen, das, was im Kopf passiert, löst etwas im Körper aus. Mhm. Insofern müssen wir, und so lese ich auch die stoische Philosophie, immer an beidem arbeiten. Und ich komme zu den Gefühlen, die Kardinaltugenden sind natürlich, muss man auch so verstehen, es geht ja um Mut, Gerechtigkeit, Gelassenheit und Weisheit. Und das muss man auch so sehen, das war ja auch sozusagen, damals waren Zustände, da waren viele Monarchien, da war viel Ungerechtigkeit, da waren Tyrannen an der Macht. Das heißt, es ging darum, das war eine sehr pädagogische Aufgabe der ganzen Philosophen damals, es ging auch darum, den Kaisern und Königssöhnen irgendwie klarzumachen, wenn ihr gute Herrscher sein wollt oder gute Menschen sein wollt, dann braucht ihr Leitlinien, Werte, nämlich Mut, Weisheit, Gerechtigkeit, Gelassenheit. Ansonsten werdet ihr keine guten Herrscher, ansonsten werdet ihr Tausende von Menschen leiden lassen, töten und so weiter. Das hat eine sehr ethische, eine sehr stark ethische Dimension. Und eben nicht nur nach Macht zu streben. Ja, ich war gestern hier im Theater, Shakespeare, Richard der Dritte. Ich habe mir das Zitat jetzt extra von gestern notiert. Die wahre Krone ruht im Herzen, nicht auf dem Haupte. Sie heißt Gelassenheit, Glück, Seligkeit und kaum ein König freut sich solcher Krone.
Oh.
Das ist ein bisschen umgeschrieben, das ist nicht original Shakespeare unbedingt, die haben das modernisiert. Aber das sagt König Henry in diesem Stück Richard der Dritte. Und er versucht so seinem Sohn oder seinen Söhnen beizubringen, was es heißt, ein guter Herrscher zu sein. Das ist also Shakespeare, 17. Jahrhundert. Wir wissen ja, Shakespeare hat sehr viel von dieser antiken Welt übernommen, abgeschrieben oder auch eben weitergedacht. Und das ist natürlich etwas, was können wir anderes im Leben finden als Geld, Reichtum, Wohlstand, Status, Anerkennung, Macht.
Das ist alles im Außen.
Richtig, alles im Außen, alles extrinsische Motivation. Und da sind natürlich die Philosophen ganz stark, die haben gesagt, es gibt auch intrinsische Motivation. Es gibt Werte, die, wenn ich sie erfülle, sind die sinnstiftend. Gerechtigkeit. Wenn ich sehe, anderen geht es gut, geht es auch mir gut. Wenn ich andere unterstütze, unterstütze ich auch mich. Wenn ich Selbstfürsorge praktiziere, dann ist es nicht nur für mich egoistisch, sondern auch für andere. Das hängt alles mehr zusammen. Und da waren die Stoiker ganz stark. Da hängt auch das Universum, sozusagen der Kosmos. Da hängt alles mit allem zusammen. Also das, was wir heute vielleicht auch etwas kitschig hier und da in Filmen haben. Ja.
Also ich finde es nicht kitschig.
Eben, super, dankeschön. Ja. Ja. Und da, da hatten die auch so eine Grundintuition. Da fängt das Gefühl schon an. Ich würde sagen, das ganze Stoische, Philosophiesystem basiert eigentlich auf einer Grundemotion, auf einer Grundintuition, dass alles in einer Harmonie miteinander verflochten ist. Und da fängt es an. Und dann kommt tatsächlich der Umgang mit Emotionen und das geht bei den Stoikern immer über Akzeptanz. Das ist ganz wichtig. Also das, was heute viele in der ACT-Theorie, in der Psychologie, Commitment sozusagen. Es geht immer darum, dass wir radikal akzeptieren, was wir gerade fühlen. Und die Stoiker sind
da. Meditation schlussendlich auch nichts anderes.
Ja. Eckhart Tolle sagt Ausgleiche.
Genau.
So,
genau. Können
wir jetzt alle möglichen nennen. Mhm.
Genau. Und ja. Der hat auch Marc Aurel gelesen, das ist ganz klar. Also der kennt die alle, natürlich.
Er hat es nicht erfunden.
Na, genau. Ich glaube, das sagt er auch immer. Ne? Ich erzähle euch gar nichts Neues. So fängt er doch immer an. Und das ist halt spannend, weil was wir nämlich daraus ziehen können, ist, dass es eigentlich keine negativen Emotionen gibt. Das, was wir heute als negative Emotion bezeichnen, das ist ein Etikett, was unglaublich destruktiv ist und überhaupt nicht unserer Entwicklung förderlich ist. Sondern wenn wir Wut haben, dann hat jede Wut hat einen nützlichen, produktiven Kern. Also gerade negative Ressourcen, Trauer, Angst, Wut, Ärger,
Schmerz,
da gibt es überall einen unglaublich produktiven Kern, den wir als Ressource nutzen müssen.
Nochmal ein Beispiel.
Also, wenn ich mich zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Kollegen ärgere, ja, dann ist es gleichzeitig die Ressource, eine extra Portion Energie und Kraft, um entweder in die Auseinandersetzung zu gehen und um das zu formulieren, was ich erwarte, was ich machen möchte. Oder es ist die Kraft, die ich brauche, um es selbst für mich zu verändern, ohne die anderen.
Also Stichwort Selbst- und Eigenverantwortung, was
richtig.
Du vorhin gesagt hattest.
Richtig. Und statt, dass wir Wut in uns reinfressen, Ärger in uns reinfressen oder glauben, wir dürfen das nicht zeigen. Ja, es ist natürlich eine Frage, wie wir die Wut zeigen. Einfach nur, ich glaube, das hat auch schon mal ziemlich stark gemacht, dass wir unseren Gefühlen einfach immer freien Lauf lassen und Wutausbrüche und so, bin ich kein Fan von. Das wäre auch nicht stoische Philosophie, einfach alles frei laufen zu lassen. Ich glaube, da würde man auch den Buddhismus falsch verstehen, alles einfach nur anzunehmen und laufen zu lassen. Nein, es geht natürlich um eine Form von Selbstbeherrschung, aber dass wir sozusagen das, was in uns schlummert, auch als Ressource bewusst annehmen und transformieren, möglich. Idealerweise.
Und es vor allen Dingen ja zu uns nehmen,
ja.
Erstmal.
Ja. Ja.
Also, weil wir sind ja ganz schnell, wenn wir wütend werden, der andere ist der Arsch.
Richtig.
Ja.
Bei uns bleiben.
Scheiß Politesse oder weiß der Kuckuck was. Also
beim Autofahren gerne.
Egal wobei. Also, das ist ja häufig der erste Moment, boah, der nervt mich so, die nervt mich so, weil das Falsche gesagt, das Falsche getan, nicht pünktlich, keine Ahnung.
Ja.
Also das ist ja eine so riesige Übung,
genau.
Das wieder ein bisschen wegzuschieben oder zu sagen, was ist nochmal meins? Also was ist gerade los? Und dann der nächste Schritt.
Ja, und das ist innere Ruhe für die Stoiker, bei sich zu bleiben. Das heißt nicht, dass wir in einem Meer von inneren Ruhe schwelgen und schweben.
Den ganzen Tag auf dem Kissen sitzen müssen.
Richtig, und dass da vor allen Dingen keine Wogen sind, dass alles geglättet ist. Im Gegenteil, ich kann komplett bei mir sein und innerlich ruhig, obwohl da gerade unglaublich viel Wut und Unzufriedenheit in mir ist. Aber sobald ich mir ihrer bewusst bin und sobald ich weiß, was sind die Ursachen meiner Unzufriedenheit, was kann ich verändern, was muss ich vielleicht auch mit anderen klären, dann kommt eine innere Ruhe, obwohl ich unzufrieden bin. Oder? Das schließt sich nicht aus. So, und das finde ich auch ganz wichtig, dass innere Ruhe und Gelassenheit eben nicht bedeutet, wir ruhen in uns und es gibt keine Emotionen, die sich regen oder nein, natürlich gibt es die. Und das ist auch gut so. Und das ist, finde ich, der Ansatz, den auch heute die meisten Psychologen vertreten. Und da ist die stoische Philosophie so aktuell. Man muss hier eben aber nur auch dementsprechend lesen. Ja, man muss auch ein bisschen sozusagen von heute mitnehmen. Das steht ja da eins zu eins so nicht drin. Sondern braucht man auch die Erfahrung aus dem eigenen Leben, dass man das auch mal erlebt hat. Inwieweit kann denn auch Trauer mich mal auf ein Thema aufmerksam machen? Ja? Oder zu verstehen, dass Trauer auch auf andere einen negativen Einfluss haben kann. Dass man versteht, ja, ich fühle mich traurig und das ist eine Schwere, die in mir ist. Und manchmal ist das für andere auch unangenehm. Also,
wieso ist das unangenehm?
Wenn du in deinem Umfeld eine Person hast, mit der du zu tun hast und die immer wieder traurig ist.
Mhm. Aber es triggert ja auch erstmal meine Trauer.
Richtig,
also genau. Also entweder nehme ich das und gucke auch, was ist meins
davon.
Unbedingt. Und dann das wieder vielleicht auseinanderzunehmen und da auch vielleicht die radikale Akzeptanz, okay, mein Gegenüber möchte nach wie vor, wählt ja freiwillig, ich bleibe in dem Sumpf, sage ich jetzt mal.
Okay.
Oder es ist noch nicht fertig getrauert.
Ja, genau, dann hast du aber schon eine hohe Abgrenzungskraft in dir, mhm, und gehst da sehr bewusst mit um. Stell dir jetzt vor, es ist dein Partner. Mhm. Dann lebst du ja notwendigerweise nicht nur aneinander, sondern miteinander.
Klar.
Und dann kann es ja auch sein, egal wie bewusst und wie abgegrenzt, mhm, du bist, dass dich das irgendwann auch mal ein bisschen mit runterzieht.
Unbedingt, vor allen Dingen nachts. Also, weil da ist dein... Also
bei deine Schutzschilder runter.
Genau, weil das kann ich dann nicht mehr steuern, weil nachts arbeitet man unter Bewusstsein.
Wollte ich gerade sagen, da bist du natürlich auch sehr...
Genau, ist Halligalli.
Genau. Mhm. Und das in der Partnerschaft zu verstehen, dass die, mhm, eigene Emotion, die eigene Schwere, aber auch die eigene Leichtigkeit, wir können ja auch über Stärken sprechen, einen Einfluss haben auf mein Umfeld. Mhm. Auch das gehört zur emotionalen Intelligenz. Auch das haben die Stoiker versucht zu verstehen, dass wir eben nicht eine eigene Welt nur für uns sind, abgegrenzt, sondern im Gegenteil, wir sind alle vernetzt, zum Beispiel über Stimmungen und Gefühle. Und das eine ist, meine eigenen Emotionen zu verstehen, das andere ist, die Emotionen anderer zu verstehen und dann, wie wir uns da gegenseitig auch beeinflussen. Und Empathie bedeutet eben auch zu verstehen, dass mein Wut, mein Ärger, aber auch meine Freude ansteckend sind.
Mhm. Das ist ganz schön. Ich habe gerade, steigt in mir so dieses Bild auf von dem Wald, wo ja auch die Pilze und die Bäume, die sind ja an der Oberfläche und stehen da alles rum, wie wir jetzt hier auch am Tisch sitzen. Und man denkt, die würden alle frei stehen, aber im Grunde genommen sind die ja alle unter der Erde über ein riesiges Geflecht verwoben, wo Energie, wo was auch immer fließt, welche Weisheit, keine Ahnung. Und so ist es, glaube ich, mit den Menschen auch. Also wir sind zwar irgendwie autark unterwegs und trotzdem ist es irgendwie connected.
Wow, vielen Dank. Tolles Bild. Und letztlich, der Baum hat ohnehin sehr viel mit uns Menschen zu tun. Wenn wir das jetzt mal als Sinnbild für den Menschen nehmen, dann, wir können nämlich heute, also ich habe mich ja viel mit Wissenschaft beschäftigt, finde ich auch wichtig, Psychologie, also wenn wir über Achtsamkeit und über Bewusstsein reden, dann müssen wir auch so ein paar Fakten haben, ne? Und dann natürlich in der Erfahrung, das ist, ohne das läuft gar nichts, aber Bewusstsein und Körper, wie hängen die eigentlich miteinander zusammen? Also ihr beschäftigt euch ja auch viel, und ich höre es in den Gesprächen ja auch immer wieder, mit Achtsamkeit, Meditation,
Tanz.
Yoga, Tanz, genau, Bewegung.
Ja.
Und
das sind für mich noch böhmische Dörfer.
Genau. Und wir können ja zum Beispiel wissenschaftlich immer noch nicht sagen, wie entsteht jetzt eigentlich genau das Bewusstsein in uns? Ja? Warum sind wir anders als ein Baum oder als ein Tier, was unser Bewusstsein angeht? Wir können ja reden, selbst reflektieren und so weiter. Und wir wissen nicht mal, wo fängt eigentlich unser Bewusstsein an und wo hört es auf. Wir wissen, dass es da Neuronen gibt, wir wissen, dass es Rückkopplungseffekte gibt. Wir können das materiell so ein bisschen verstehen, analysieren, aber das Bewusstsein selbst als Phänomen, wo, jetzt mal hier, wir sitzen hier zu dritt am Tisch. Wo fängt euer Bewusstsein auf und wo fängt es an und wo hört es auf? Also an eurem Körper? Nein.
Nein.
Ja, eben, so genau. Ein bisschen wie das Energiefeld. Wo hört das auf? Wann fängt das an?
Genau.
Also wir sitzen ja sozusagen in einer Bubble.
Genau, wir haben einen Körper, wir haben Leib, wir haben das Bewusstsein. Und wo fängt es an, wo hört es auf? Können wir wissenschaftlich nicht sagen. Und wenn wir jetzt den Baum nehmen, das Verhältnis von Körper und Bewusstsein ist eigentlich wie das von Wind und Baum. Und wenn sich im Baum die Blätter bewegen durch den Wind, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr schönes Symbol für diese Wechselwirkung zwischen Geist und Körper. So funktionieren wir. Wir wissen nämlich gar nicht, wie sie miteinander verbunden sind.
Naja, Körper, wir sehen es
und Geist. Wir sehen es nicht. So wie wir den Wind ja selbst auch nicht sehen. Wir sehen nur, dass sich da plötzlich die Äste und die Blätter bewegen. Mhm. Da tut sich ganz viel. Und woher wissen wir denn, dass nicht Wind und Bäume, wie sind sie miteinander verbunden?
Naja, das ist eben auch dieses alte Wissen, was ja kein neuer Spuk ist, sondern alles ist eben miteinander verbunden. Und die Bäume kommunizieren ja nicht nur unter der Erde, sondern dadurch, dass sie insgesamt eine Verbindung fühlen zu dem anderen. Und ich glaube, dass das wirklich eben ein großer, großer Mangel ist, den wir heute haben, warum auch immer, dass wir uns eben nicht verbunden fühlen und dann abdriften in wohin.
Also bräuchten wir jetzt Wurzeln, oder?
Erstens das auch. Und aber dieses Thema Verbundenheit. Wie können wir das schaffen, in unserer Welt uns verbunden zu fühlen? Erst mit uns selbst und dann mit den anderen.
Verbundenheit. Wichtiges Stichwort. Mhm. Ich hatte gestern ein 3-stündiges Führungskräfte-Coaching. Mhm. Und da ging es genau um das. Wir hatten vorher nur das Thema abgestimmt und es ging um Mut, Mutkultur. Etwas, was wir nach Corona, glaube ich, umso mehr brauchen. Und es hat sich herausgestellt in den 3 Stunden, dass das Thema Verbundenheit erste Priorität hatte. Ah. Das heißt, ich habe an den Feedbacks gemerkt und auch schon, wie die Gespräche verlaufen sind und an meinen Übungen. Und man kann ja über... auch online kann man ja schöne Breakout-Sessions machen. Das heißt, da kann man sich zu zweit unterhalten und so weiter. Und am Ende wurde auch gefeedbackt, wir reden hier von Management- und Führungskräfteebene, dass eigentlich der Raum, in dem man Verbindungen hergestellt hat und herstellen konnte, dass genau das eigentlich das aller Wohltuendste und Entscheidende war an diesem Workshop. Das heißt, ich kann so viel Wissen und Input bringen, wie ich will. Das ist wichtig. Und, ja. Aber am Ende geht es darum, wie schaffen wir es auch in Unternehmen und jetzt auch hier am Tisch, wie schaffen wir es hier, einen Raum der Verbundenheit so zu öffnen, dass er für alle angenehm ist und dass aber allen bewusst ist, ein Bewusstsein für diese Verbundenheit zu schaffen. Und das passiert natürlich auch über ein Gespräch. Und das kommt gerade im stressigen und hektischen Unternehmensalltag und gerade seit Corona viel zu kurz. Also wer nimmt sich schon Zeit, mal ein Zweiergespräch, einfach nur 15 Minuten am Tag, eine Zoom-Session. Das sind Meetings. Da geht es dann um Dinge, da haben wir vielleicht ein bisschen Smalltalk, aber auch da kommt die Verbundenheit viel zu kurz. Und das müssten wir eigentlich, gerade seit Corona, und da bin ich eben sehr, sehr stark auch von den Online-Medien überzeugt, es geht auch über Zoom und so weiter, wenn wir nicht zu viel online sind permanent. Also wer schon 5 Stunden am Tag am Bildschirm hockt, der hat in der 6. Stunde keine Ressource mehr.
Anthroposophen würden ja sagen, das schafft Löcher im Astralkörper der Seele. von daher, ich glaube, ja, es ist ein großartiges Tool unserer Zeit, was wir nutzen können.
Ja.
Und am Ende geht es
auch ökologisch,
immer,
ne?
Ja, absolut. Und trotzdem
die Natur gehört auch dazu.
Und trotzdem ist es wichtig, dann auch wieder raus in die Natur zu gehen und eben den Gegenpol. Also am Ende geht es ja immer um die Balance irgendwie zu schaffen.
Oh ja, so. Verbindet uns das eigentlich? Ich gehe jeden Tag seit Corona noch verstärkt, ich habe ja einen Hund, ich gehe jeden Tag 2 bis 3 Stunden in der Natur spazieren, wandern.
Sehr gut.
Seit Corona jeden Tag. Es gibt, also egal ob es regnet, schneit.
Hast du vorher nicht gemacht?
Nicht so konsequent, nein. Mhm. Das hat Corona wirklich gebracht. Und auch dieses Schreiben, ich hatte ein bisschen Zeitdruck. Das Buch musste, ich hatte einen Vertrag unterschrieben, der etwas.
Welches der Bücher?
Der kleine Alltagsstoiker. Mhm. Das Buch über die Stoischen. Ist mein Corona-Buch sozusagen. Mhm. Und da hatte ich ein halbes Jahr nur Zeit mit Recherche. Ich musste erstmal alle Klassiker wieder lesen. Boah. Und dann wirklich dieses Konzept überhaupt erstmal wieder erstellen. Ich musste das ja, 10 Gelassenheitsregeln, also wie konzipiere ich das für mich, welche Themen sind das und so weiter. Und dann das wirklich runterschreiben. Und da brauchte ich eine unglaublich stabilisierende und tragfähige Routine. Und dazu gehörte unter anderem morgens früh aufstehen, positive Gedanken direkt raus. Also niemals direkt an den Schreibtisch, das habe ich gelernt, sondern aufwachen, erste Gedanken anschauen, reflektieren, aufstehen, ab in die Natur, ab in den Wald, durchatmen, Raum erleben, Musik hören von mir aus, Weite erleben, Natur aufnehmen, sogar ein bisschen mit der Natur kommunizieren. Ich frage mich nicht, wie das geht. Wir tun es einfach.
Es
passiert.
Es funktioniert.
Und irgendwie gibt es da Informationen. Austausch. Ja? Nicht nur zwischen
Bäumen. Ich habe alle schon mal einen Baum gefragt. So, und wie gehe ich jetzt damit um? Meistens kriegt man eine Antwort.
Wenn auch nicht gleich in dem Moment unbedingt immer. Aber
kriege ich immer relativ instant eine.
Schnell, ja, okay. Bei mir dauert es manchmal ein paar Stunden. Zeit verzögert.
Ach so, echt? Okay.
Aber dann ist die Antwort umso besser.
Vielleicht der falsche Baum, muss der erst ein paar Umwege nehmen.
Ich glaube, da ist alles richtig.
Die 10, du hast es eben genannt, deine 10
Gelassenheitsregeln
für jemanden, der jetzt sagt, okay, also Stoiker irgendwie, der Begriff, der zieht mich gerade irgendwie, Thema Gelassenheit, wäre was für mich. Mhm. Was sind die 10 oder wie geht jetzt jemand, der damit überhaupt keine Berührungspunkte hat und jetzt nicht gerade sich auf Seneca und Co. stürzen will? Mhm. Wie gehen wir rein, unabhängig davon, deine Bücher zu lesen natürlich?
Also das ist natürlich erstmal die Feststellung, dass ich mich entwickeln kann und will. Ich glaube, damit fängt es an. Wenn ich gar nichts verändern will in meinem Leben oder glaube, ich muss das gar nicht, weil ich weiß genug, ich habe auch genug Kompetenzen und es läuft eigentlich.
Ich hätte da jetzt passenden Spruch, aber ich spare ich mir jetzt mal an der Stelle. Gut, dann muss man nichts verändern.
Genau, dann würde ich sagen, es sind die Historiker nett zu leben. Ja, wunderbar. Ja. und dann tut man das sehr schnell als, ah, das ist ja Lebenshilfe. Ja.
Für die anderen.
Ab, genau. Es ist nicht für mich, das ist nur für die, die Lebenshilfe suchen. Ich suche das ja gar nicht. Aber für alle anderen, die eben für sich ein dynamisches Selbstbild als erstrebenswert erleben, für die ist die Stoiker wirklich gefundenes Fressen. Und das fängt bei Selbsterkenntnis an. Also,
ein dynamisches Selbstbild? Ja. Kannst du da noch zwei Sätze zu sagen?
Das ja, klingt toll. Es gibt ein statisches Selbstbild. Das heißt, dass ich an unveränderliche Eigenschaften auch glaube. Also ich habe einen Charakter, der ist so und so und das bleibt auch so.
Bis also, die Kiste zugeht.
Genau. Menschen mit einem statischen Selbstbild, wenn du die fragst, wie wirst du so in 15 bis 20 Jahren sein, wirst du dich verändert haben? Ja, so ein bisschen hier und da, ich werde halt älter, aber im Grunde bleibe ich der gleiche. Ja.
Sind wir wieder bei Marco Polo angekommen.
Genau, ich habe vielleicht ein XL statt L. Marco Polo bleibt aber gleich.
Okay.
Und Seneca und Marc Aurel stehen immer noch im Regal, ungelesen.
Genau. Bei den Nachbarn. Okay, gut.
So. Und wenn ich aber ein dynamisches Selbstbild mir aneigne, dann glaube ich daran, dass ich veränderbare Eigenschaften habe, dass meine Persönlichkeit veränderbar ist, und zwar ein Leben lang. Ich glaube auch daran, dass nicht Talent unbedingt entscheidend ist für das, was ich erreichen will, sondern dass ich über Disziplin, dadurch, dass ich dranbleibe, Fleiß und Übung, dass ich über Übung die Ziele erreichen kann, die ich mir setze, wenn sie realistisch sind. Ne? Ich kann jetzt nicht als gelernter Koch sagen mit 45 und jetzt werde ich Opernsänger. Geht manchmal, ja. Also wie heißt es, Britain's Got Talent oder so, macht es möglich manchmal. Aber das ist eher die Ausnahme und nicht die Regel, aber die Ausnahmen sind ja gerade auch inspirierend. Und Selbsterkenntnis bedeutet eben genau das bei der stoischen Philosophie, das mache ich auch im ersten Kapitel. Resilienz fängt damit an, dass ich mir ein dynamisches Selbstbild aneigne. Und dafür muss ich mich selbst erkennen, aber auch meine Grenzen. Das ist eben nicht nur die positiven Ressourcen anschauen, wer bin ich und was mache ich, gehört alles dazu. Ich muss auch meine Grenzen kennen. Wo kann ich mich vielleicht auch nicht mehr erkennen? Wo muss ich mehr vertrauen als erkennen? Weil Erkennen ist immer noch sehr rational. Irgendwann geht es auch um Vertrauen, Grundintuition und so weiter. Da gibt es verschiedene Ebenen. Und dann geht es weiter mit innerer Ruhe. Wie kann ich gelassener mit mir und meinem Körper umgehen? Dafür muss ich auch ein bisschen mein Gehirn besser verstehen, dass da bestimmte Regionen wie die Amygdala zum Beispiel losfeuern bei Stress, dass es verschiedene Strategien gibt, die evolutionär in uns angelegt sind, wie zum Beispiel Flucht, Erstarren oder Angriff. Ja, das haben wir alle in uns. Und darauf mich vorzubereiten und meine Reaktionsweisen zu trainieren, das ist auch ein Teil, der im Buch drin ist. Da gibt es ganz praktische Übungen. Es gibt immer so Zitate von den Stoikern. Und eine andere Gelassenheitsregel wäre zum Beispiel auch, wie verändere ich mich? Ja? Da hat übrigens auch die Brigitte-Redakteurin drüber geschrieben, darüber, jetzt was das mit ihr gemacht hat und wie sie sich in den 6 Wochen verändert hat. Und da gibt es auch ganz klare Studien zu. Die Zufriedenheit wächst. Es gibt eine Gruppe, die sich seit, ich glaube, 11 oder 12 Jahren jetzt trifft. Da gibt es, das Stoicon heißt es, ist in England. Da treffen sich alle möglichen Experten, aber auch Praktizierende der stoischen Philosophie. Und die haben eine Umfrage gemacht vor ein paar Jahren. Die sagen, alle negative Emotionen nehmen ab. Also die, die es wirklich regelmäßig praktizieren, Stoizismus. Negative Emotionen nehmen ab, positive nehmen zu. Und die Lebenszufriedenheit allgemein nimmt zu. Und dafür sind die Gelassenheitsregeln eben da. Liebe kommt da auch mit rein. Also wie kann ich, und jetzt nicht Liebe als großes Ding, als Eros und so weiter, auch wichtig, schön, aber da geht es ganz konkret Beziehungsfähigkeiten. Welche Beziehungsfähigkeiten kann ich an mir verbessern, trainieren, sodass ich mit mir, auch in Form von Selbstliebe, Selbstfürsorge besser klarkomme, aber auch mit meinen Partnern, Partnerinnen. Mhm. Also von Liebe und Vergänglichkeit. Wie gehe ich mit der Vergänglichkeit um? Wichtiges Thema. Bei den Stoikern immer ein wichtiges Thema. Ohne Auseinandersetzung und ohne Akzeptanz der Endlichkeit meines Lebens, persönlich, aber auch kollektiv. Es geht ja nicht nur darum, dass wir unser Leben verlieren irgendwann. Wir müssen ja auch mit Verlusten umgehen in unserem Umfeld, Eltern.
Wie gehen die Stoiker damit um?
Es gibt verschiedene Wege. Ein ganz radikaler ist, dass du dir mal eine Zeit lang vornimmst, jeden Tag über den Tod zu meditieren. Mhm. Und wirklich dir jeden Tag deinen eigenen...
Definiere Zeit lang?
Mal über 2-3 Monate. Jeden Tag. Muss nicht lange sein. 10 bis 15 Minuten. Dieses Memento Mori in die Richtung, dass du einfach dich daran erinnerst, ich werde sterben, ich bin endlich, ich habe vielleicht so und so viel Zeit, 50 bis 60 Jahre, je nachdem, wie alt man so ist. Und darüber nachzudenken, was möchte ich als vergängliches Wesen in dieser Zeit, ich als Persönlichkeit, noch alles schaffen. Also einfach so ein bisschen drüber nachdenken, aber auch das, ich habe das eine Zeit lang zum Beispiel auch meinen Eltern gemacht, einfach daran zu denken, es wird eine Zeit geben, in der sie nicht mehr physisch ansprechbar sind und da sind. Sie leben ja in mir weiter, auch in meinen Geschwistern. Und
was hat das mit dir gemacht oder mit dem?
Das ist schmerzhaft. Und das ist auch eine gute Übung der Selbsterkenntnis, aber auch, um sich weiterzuentwickeln, um zu gucken, wie gehe ich mit dem Schmerz um, weil ich werde in ein paar Jahren, irgendwann, wenn es soweit ist, werde ich ohnehin diesen Schmerz, an diesen Schmerz kommen. Der wird sich noch verändern bis dahin und vielleicht wird dann auch wieder alles anders, aber nichtsdestotrotz, Verluste von anderen Menschen sind immer schmerzhaft und das ist ein ganz wichtiges Prinzip der Stoiker, dass wir uns schon vorher damit auseinandersetzen und das einfach so auch ein bisschen uns da einüben und einen Umgang damit lernen, bevor es passiert. Insofern ist es sehr präventiv. Also man könnte, müsste ich mal überlegen, wie man das am geschicktesten macht, aber man könnte sogar bei den Krankenkassen stoische Philosophie sowie die kognitive Verhaltenstherapie als Präventivprogramm, als Präventivtraining eigentlich anerkennen lassen. Ja. Das ist das große, heilsame medizinische Potenzial der stoischen Philosophie. Ein besserer Umgang mit der eigenen Vergänglichkeit und Verlusterlebnissen, auch Verlustangst, macht uns natürlich zu einem Menschen, der im positiven Sinne effektiver ist, mit sich, mit seinen Gefühlen besser haushalten kann, besser mit Konflikten umgehen kann, letztlich auch im Beruf erfolgreicher ist. Also da kommt ganz viel zusammen.
Nun leben wir leider nicht in einer sehr präventiven Medizinkultur.
Absolut. Ein Mangel, den wir haben.
Ja, was ein Mangel ist. Aber schön, dass du sagst, Mensch, da kann man noch was bewegen. Also speaking of, was hinterlässt man und an welchen Schrauben versucht man zu stellen.
Ja. Und eine Gelassenheitsregel, die erwähne ich jetzt, weil ich seitdem dieses Buch draußen ist, jetzt erst 3 oder 4 Monate her, ist es erschienen, ich werde immer wieder auf dieses eine Kapitel angesprochen. Freunde, Freundinnen, die nehmen das mit in Urlaub und dann kriege ich plötzlich eine Rückmeldung, aber auch Leser, die ich nicht kenne, die sagen, boah, dieses, ich glaube, es ist das 6. Kapitel oder 7. Alleinsein. Das ist ein Kapitel, positive Aspekte der Einsamkeit, wie wir sozusagen lernen, mit uns selbst auszuhalten und mit uns selbst allein zu sein. Das ist ein unglaublich intensives Kapitel. Habe ich auch beim Schreiben so bemerkt. Da schreibe ich über Paris, wie ich da Paris für mich ein Jahr lang erlebt habe. Das sind Momente im Café drin. Also man muss ja nicht an den Rand der Welt gehen, ans Café. Man kann auch in das Café gehen, mitten in der Stadt. Auch da kann man allein sein. Und das ist auch schön sogar. Das ist eine tolle Erfahrung. Man kann mit sich selbst einen Dialog führen, mit sich selbst kommunizieren, Beziehung führen. Das ist ja eigentlich letztlich Alleinsein. Alleinsein ist nicht allein, sondern wir haben immer eine Beziehung mit uns und eigentlich sind die Beziehungen mit anderen auch dabei. Also, und dieses Kapitel wird so unglaublich gelobt, die Kunst allein zu sein. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Corona zu tun, dass wir einen neuen Bezug und auch gesehen haben, es ist überlebensnotwendig, dass wir das wenigstens ein wenig trainieren und können, weil es kann jederzeit passieren, dass wir in einem Lockdown sind, dass wir verbannt werden wir heute eher nicht, aber wer weiß, wie die politischen Umstände so sich entwickeln. Vielleicht kommen wir auch wieder in Zeiten rein, in denen wir plötzlich nicht mehr reisen können, so wie wir wollen. Also wir wissen nicht, was da die nächsten Jahrzehnte auf uns zukommt. Es könnte sein, dass das Alleinsein wirklich eine überlebenswichtige Kunst wird. Und ich glaube, das ist ein Grund, auch Corona-bedingt, warum das so viele anspricht. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich hätte eher gedacht, dass sich viele auf die Liebe stürzen, auf die innere Ruhe. Auch das ist sehr beliebt. Aber diese Kunst, allein zu sein, spricht unglaublich.
Überrascht bin ich tatsächlich nicht. Überrascht bin ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch etwas, Caesar, wir beschäftigen uns ja sehr viel mit dem Thema alleine sein und in die Stille gehen. Und so. Und klar, ich glaube, dass das die Zeit ist auch, wir sind ja eigentlich permanent, wenn ich meinen Wochenreport vom Bildschirm bekomme, dann denke ich jedes Jahr, oh mein Gott, das kann doch nicht sein.
Ich drücke den gleich weg.
Ja, schnell zur Seite wischen, schnell wegwischen. Also tatsächlich sind wir eigentlich gar nicht mehr alleine und dann wieder doch wahrscheinlich alleiniger oder einsamer, wie geht die Steigerung vor, einsamer als jemals zuvor.
Ja, und auch dieser Unterschied.
Was jetzt nicht unbedingt positiv ist. Ja. Schnell, was würden die Stoiker sagen?
Also es gibt auch sowas wie eine Einsamkeitsfähigkeit und die sollten wir auch trainieren. Also,
machst
selbst,
du das?
Ja.
Wie machst du das?
Positive Aspekte der Einsamkeit trainieren, das mache ich zum Beispiel, wenn ich allein im Wald bin. Ich teste manchmal mich selbst, indem ich wirklich versuche, still zu sein und der Stille zuzuhören. Wenn mir das gut gelingt und es angenehm ist, merke ich, ich habe gerade ein gutes Verhältnis zu mir und zu meiner Einsamkeit. Wenn ich merke, meine Gedanken sind laut und ich habe viel zu tun und ich will mich beschäftigen, dann ist es auch völlig in Ordnung. Mhm. Aber manchmal merke ich eben, da ist die Stille, versuche ich sie zu vermeiden. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich dann auch nicht zwingt. Dass man sich jetzt nicht zwingt und in ein Zimmer setzt und die Stille so laut werden lässt, dass man durchdreht. Oder ich muss das doch jetzt, das gehört doch, ich muss doch jetzt einsam sein können. Nein, auch auf sich hören, großzügig sein mit sich selbst. Manchmal sind die positiven Aspekte der Einsamkeit da und ich kann sie genießen. Manchmal stehen von mir aus auch laute Gedanken an und dann kann ich lieber etwas tun, dann lieber Sport machen oder etwas tun und irgendwann dann stellt sich vielleicht wieder diese angenehme Stille ein. Aber das ist für mich immer ein guter Gradmesser. Wie spricht gerade die Stille zu mir? Kann ich sie gut aushalten oder nicht so gut? Und so trainiere ich das.
Das eigentlich akzeptieren wiederum. Ja, also irgendein Impuls in mir hat Lust auf die Stille, aber die anderen Impulse sind lauter und ja, ich kann das entscheiden, ja, wo ich jetzt lang gehe.
Ja, widerstreitende. Und das sind übrigens wie die Pferde in einem Seelenwagen. Das sind mehrere Pferde, das sind auch widerstreitende Kräfte, ne? Weil da gibt es unterschiedliche Impulse, ja. Mut und Leidenschaften wollen und Weisheit wollen meistens was Unterschiedliches.
Auch schön. Ja, aber da geht's, also ich liebe das, dieses sich zu akzeptieren mit all dem, was ist und vor allen Dingen mit diesen Unsicherheiten und auch mit diesem, ich weiß es nicht. So, also gestern hatte ich eine Frage bei WhatsApp und ich fing an zu antworten.
Von mir? War sie von
nein,
mir?
Nein. Ich fing an zu antworten und merkte aber schon, es klemmt brutal. Also ich komme da gerade nicht weiter und ich weiß nicht, wie viele verschiedene Momente ich dann
kennst
hatte.
Kennst du den Knopf archivieren?
Und dann habe ich es aber losgelassen. Gut, es war jetzt auch irgendwie 21:30 oder so abends. Und dann habe ich es aber losgelassen und dachte, okay, es ist jetzt nicht da. Also die klare Antwort ist jetzt nicht da. Okay, macht ja nichts. Und heute Morgen saß ich irgendwie nach dem Meditieren. Dann dachte ich, ach guck mal, jetzt weiß ich, was ich schreibe. Und das immer wieder zu üben und immer wieder zu erfahren, weil es gibt in dem Moment, in dem ich es nicht weiß, immer noch diese Unsicherheit, dass ich, oh, ich müsste jetzt wissen.
Eine sehr schöne Geschichte, ein schönes Beispiel. Das zeigt auch, dass Gelassenheit und Loslassen viel miteinander zu tun haben. Ich habe gerade für Hohe Luft, das Magazin, wir sind ja hier in der Nähe, sitzen ja hier ein paar Straßen weiter, die habe ich jetzt für die kommende Jubiläumsausgabe im November, das Kernstück, den Essay von der Ausgabe schreiben dürfen. Die haben mich angefragt, was ich als eine riesige Ehre empfinde, 10 Jahre Hohe Luft. Toll. Und ich darf sozusagen den Magazintitel schreiben und da geht es um Veränderung. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, man darf gespannt sein auf die ganze Ausgabe. Wir werden auch eine Veranstaltung auf Instagram machen und also ein paar Live-Veranstaltungen online. Und das Wichtigste für Gelassenheit, auch für die Stoiker, ist erstens ein dynamisches Selbstbild und dann kommt das, was du gerade erzählt hast, loslassen. Die Fähigkeit, die Erwartungen, die wir uns selbst setzen und den Druck, den wir uns damit ja auch machen, loszulassen, nicht an starren Plänen auch festzuhalten. Das ist für die Stoiker, also man denkt bei Gelassenheit immer eher an Konsequenz, Disziplin, Durchsetzungskraft. Ich halte an etwas fest, das ist unser Klammerreflex. Ja? Erlernen wir schon als Kind, wir müssen uns ja festhalten, Mama, Papa, auch an der Brust, also wenn wir gestillt werden, uns aber oder Flasche, also dieses Klammern ist in uns drin. Und das nehmen wir mit, auch in unsere emotionalen Erlebnisse und in die mentalen Gedanken auch. Also ich kenne das auch, Ideen und Gedanken festzuhalten. Und vielleicht ein Beispiel, wenn ich mir was vornehme, auch mit der WhatsApp zum Beispiel, ich will das aber jetzt erledigen. Ja? Oder eigentlich, das ist für mich immer der Klassiker, ich habe einen Tag frei, und möchte jetzt, keine Ahnung, einen Spaziergang machen, dann kommt aber eine Nachbarin oder irgendjemand ruft an, dann ist für mich immer die Frage, also ich will da jetzt eigentlich das machen, was ich mir vorgenommen habe. Ich will da jetzt mein Ding durchziehen, Fahrradtour machen und so weiter. Und dann merke ich aber, ah, nee, da ist aber jetzt gerade eine Situation, die ist wichtig oder da lasse ich mich drauf ein. Das ist dann loslassen. Ich lasse von meinem ursprünglichen Plan sozusagen ab und lasse mich auf das Neue ein. Das ist nicht immer richtig unbedingt. Da kann man auch mal sozusagen einen Fehler machen und merken, ach, hätte ich lieber das gemacht, was ich mir eigentlich vorgenommen hätte. Ist auch manchmal wichtig, das zu trainieren. Mhm. Gleichzeitig dieses Loslassen können, nicht immer daran festzuhalten, was man sich jetzt vorgenommen hat am Tag, ist auch für die Gelassenheit eine wichtige Übung. Und warum nicht auf den nächsten Tag verschieben? Dann schreibt sich eine WhatsApp, kenne ich überhaupt vom Schreiben grundsätzlich, oder ich habe dann plötzlich einen viel klareren Gedanken. Ich habe eine Frage heute, meistens brauche ich eine Nacht und am nächsten Tag ist die Frage für mich ganz anders. Mhm. Kann ich das formulieren?
Ja, sehr schön.
Spannend, auch dass beide, also ich lasse jetzt mal los, dass ich nicht die Türklingel ausgestellt habe.
Zum ersten Mal. Vielleicht war das die Erinnerung, dass wir,
wir
auch
sind
noch
auch tatsächlich
in Raum und
schon
Zeit
über,
leben.
Ja, absolut, wir sind auch schon weit drüber, aber ich finde es so spannend und schön auch, dass das Wort loslassen und Gelassenheit, weil das Wort lassen haben, also es einfach, ja, lassen, also das ist auch nochmal ganz schön gerade.
Loslassen, sein lassen, freilassen.
Laufen lassen.
Laufen lassen, sich gehen lassen.
Gehen lassen.
Also nicht im Sinne von,
kommen
hatten wir
lassen.
Neulich. Mhm. Ja, also es passieren lassen. Mhm.
Da sind wir wieder von Let the Story Unfold.
Let the Story Unfold.
Genau. Wer auch immer da rein möchte, vielleicht ist es der Postbote und bringt uns ein Marco Polo-Shirt.
Was auch immer du bestellt hast, Katinka.
Ich wüsste nichts. Also im Zweifel.
Ist es für die Nachbarn?
Doch, tatsächlich, ich habe ein, jetzt kommt das, die Beichte über Amazon bestellt, einen anthroposophischen Seelenkalender mit kleinen Gedichten, Wochengedichten. Oh. Fand ich ganz süß irgendwie. So ein kleines altes Büchlein.
Ach, guck mal, vielleicht ist da auch ein Zitat von den Historikern drin.
Bestimmt, das ich werde gleich nachgucken. Vielleicht ist der Postbote noch da oder es liegt im Briefkasten.
Sehr schön. Leider sind wir schon durch. Ich könnte jetzt noch so 3-4 Stunden hier sitzen.
Ja, ich hätte auch 1000 Fragen nach den Wurzeln und ob das schon immer so war. Und aber das machen wir in Folge 2.
Du meinst,
ob
Menschen mal Wurzeln hatten?
Nein, aber ich finde das schon also ganz spannend, wie du heute mit dir umgehst und ob das schon immer war. Und wenn du sagst, die Wut durfte die frei laufen als Kind, das prägt uns ja auch sehr und so weiter. Aber ich würde sagen, dass da steigen wir beim nächsten Mal ein.
Sehr gerne. Vielleicht sitzen wir nochmal hier.
Wer wird dich nochmal einladen dürfen?
Jetzt
weil
kennen
wir haben
uns
die Sachen live, genau. Und die Sachen ja nur angerissen. Obwohl das auch nicht stimmt. So, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass wir räuchern zum Schluss.
Mhm.
Und du kannst etwas ins Feuer geben, du kannst etwas befeuern, du kannst was hier lassen. You can choose.
Mhm.
Machen wir mal an hier den Spaß. Genau. Da ist die Ruhe.
Genau. Magst du es aussprechen? Oder verteilt es sich auch so?
Ich möchte die Räumlichkeit der Stille mitnehmen.
Das heißt, die Räumlichkeit der Stille. Was heißt das für dich? Also, finde ich jetzt.
Dass Stille nicht nur in mir ist, sondern um mich herum. Dass sie eine Quelle ist, die wir jederzeit anzapfen können. Nicht nur in uns. Es gibt dieses tolle Zitat von Marc Aurel, dass es in uns ein sehr mystisches Bild. Es gibt in uns eine Quelle, die nie versiegt, eine Quelle des Guten. Das kommt mir gerade, weil wir über Stille und Raum reden und dass diese Quelle des Guten oder der Stille nicht nur in uns ist, sondern auch in der Welt. Ich glaube, das ist gerade etwas, was ich mitnehme, was ich auch gerne in die Welt gerne mitnehmen möchte, weil wir vielleicht manchmal viel zu sehr die Stille und das Gute nur in uns suchen. ich muss die Stille, das Glück in mir finden. Das Glück ist doch nur in mir. Nein, es ist auch in den anderen, es ist in der Welt, es ist in dem Raum. Deswegen Räumlichkeit der Stille, Räumlichkeit des Glücks, die Räumlichkeit des Guten.
In der Verbindung auch.
In der Verbindung
mit den anderen. Genau, Verbundenheit wieder.
Mhm. Verbundenheit.
Schön, vielen Dank.
Das war jetzt spontan.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke dir, Jörg, dass du da warst.
Dass du noch da bist.
Dass du noch da bist.
Seid ihr sicher? Vielleicht bin ich schon da hinten in der Ecke.
Und für alle, die noch deine Bücher, die sich interessieren, wo gibt es Amazon, Buchhandel?
Gerne im lokalen Buchhandel, in jeder Buchhandlung gibt es alle meine Bücher. Und ich schreibe auch Bücher für Jugendliche, wer junge Menschen um sich herum hat und denen etwas Schönes, Gutes für die Selbstentfaltung machen will. Ab 12, ab 14.
Schön.
Verschiedene Themen. Und wer sich weiterentwickeln will. Es gibt auch Workshops zu den Büchern mit mir. Also,
stimmt, und du machst auch School of Life Workshops. Genau. In Berlin findet das dann statt, oder?
Sehr vieles online, seit Corona noch mehr insofern, aber auch wieder vor Ort in ganz Deutschland, in Bayern, in Hamburg.
Wo kann man sich da informieren? Ist es auf School of Life oder auf dir?
Bei School of Life.
Sag mal die Website.
www.theschooloflife.com. Also Berliner Seite, nicht die Londoner. Ja. Da bin ich dann weniger. Okay. Super. Aber auf der Seite.
Vielen, vielen Dank, dass du da bist.
Sehr gerne.
Danke dir.
Vielen Dank für das Gespräch.